Es ist ein globales Phänomen der Mehrheitswelt, dass KünstlerInnen zurück zu den Archiven gehen und sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen.
Himmel und Erdung. Spirituell leben in der Netzzeit. RevLab. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Himmel und Erdung. Heute zum Thema, wie in der Zeit des Kolonialismus Paradiese imaginiert und in der Ferne gesucht wurden, welche Bilder damals entstanden und wie heute zeitgenössische KünstlerInnen aus dem globalen Süden oder genauer der Mehrheitswelt darauf reagieren. Ich bespreche das mit Nanina Guia, die in Zürich eine ungewöhnliche Ausstellung gemacht hat, die gerade läuft, Fast ein Paradies. Streckenweise überschneiden sich da Kunst, Care und Heilung. Und es passiert etwas, was in Museumsausstellungen eher selten passiert. Dass man das Gefühl hat, etwas Geistiges, Spirituelles geschieht.
Die Ausstellung hast du betitelt Fast ein Paradies. Bitte sag dazu was.
Das ist einem Zitat angelehnt der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Und Adichie hat 2017 einen TED-Talk gemacht, einer der meistgeschauten TED-Talks, der hieß The Danger of the Single Story. Und darin beschreibt sie eben, wenn immer nur der Westen sozusagen über andere Menschen, über fremde Orte sprechen darf, Geschichte erzählen darf, das ist eben ein Problem. Und wenn wir es schaffen, das zu überwinden, wenn wir diese eine Geschichte eigentlich hinter uns lassen können und wenn wir beginnen, Geschichte vielstimmig zu erzählen, dann gewinnen wir eine Art Paradies zurück. Das ist ihre Aussage in diesem TED-Talk. Und jetzt ist dieser Titel Fast ein Paradies, das ist eben, ist auch also eine Pflicht, die in der Aufstellung eingelöst wird, oder eine Ansage, nämlich, dass wir jetzt multiperspektivisch auf diese koloniale Fotografie und auf die Vergangenheit schauen. Und in dieser Ausstellung kriegen ja diese 20 KünstlerInnen, sagen wir, eine Art Plattform auch, um ihre eigene Vision oder um ihre eigene Perspektive auf diese eine Geschichte oder eben nicht die eine Geschichte zu erzählen. Was ich damit meine, ist eben die koloniale Vergangenheit, die ja bei all diesen Künstlern eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt das historisch verorten, diese Paradiesvorstellung, kann man natürlich wieder, auch diese Ambivalenz lässt sich da ausmachen, dass einerseits dieser Platz an der Sonne oder dieser berühmte Spruch, der Platz an der Sonne eben, dass man eigentlich gedacht hat, man würde jetzt paradiesische Zustände vorfinden, auch in diesen Kolonien. Und dann gleichzeitig aber eben diese harte Realität, dass ja dass so viel Konflikt und Gewalt, also dass eben dieses zwischen Paradies und Hölle, oder kann man fast schon das so umfassen. Und dass in der Fotografie ganz oft eben auch, oder in der historischen Fotografie finden wir diese also absurd schönen Landschaftsfotografien aus dem Kongo, aus Sumatra. Das waren ja Orte der furchtbarsten Ausbeutung von Körpern, von der Natur, die ja immer noch andauert, jetzt im Fall Kongo, oder? Das sind ja Themen, die alle nicht vergehen. Und das dann aber in diesen Fotografien, die kolonisierenden Personen heimbrachten, eigentlich nichts davon zu sehen war, von dieser Ausbeutung. Sondern dass es eben diese schönen Fotos gibt, die auch in der Ausstellung sind. Und da möchte ich eher dazu anreden, ja, was sehen wir denn nicht auf diesen Bildern? Oder was fehlt? Weil das ist genauso wichtig wie das, was gezeigt wird.
Ich erinnere mich da gerade an eine Ausstellung, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe mit Emil Nolde. Und da ging es um seine Südsee-Malerei. Und da war auch waren da Tagebuchnotizen berücksichtigt. Und da hat er notiert, wie er sich geradezu geärgert hat, wenn er da in diesem vermeintlichen Paradies Dinge von der westlichen Zivilisation vorfinden konnte. Das hat ihn gestört. Und da sieht man schon, wie stark diese Projektionen waren. Also umso mehr es bei uns industrialisiert wurde und eine Entfremdung auch eintrat, desto stärker hat man wie so dieses Ursprüngliche in die Ferne, in andere Erdteile da projiziert. Das ist eine ganz merkwürdige und vielfach unbewusst gebliebene Dynamik.
Das ist ganz spannend. Das stimmt. Und da sind wir dann auch wieder bei diesen Klischeebildern, die reproduziert wurden. Oder man hatte so gewisse Vorstellungen, wie eben zum Beispiel der Kongo auszusehen hat oder Menschen in Afrika. Und das war natürlich schon zuvor in Reiseberichten beschrieben worden, dann aber auch in Lithografien eigentlich erstmals vorgestellt worden und dann in der Fotografie unbewusst, wie du gesagt hast, unbewusst auch reproduziert worden. Also Beispiel Hans Immelheber, der Ethnologe, der in den 30er Jahren in den Kongo ging. Und das keine Fotos von Eisenbahnen oder irgendwas. Das waren ja alles Orte von krasser Extraktion, oder? Aber der hat dann dieses ländliche Kongo gesucht. Und es gibt dann so Beispiele, wo man eben sieht, wie ein Orchester traditionell fotografieren wollte, aber dann westlich gekleidete Personen ins Bild reinspringen und die ducken sich so, weil der wahrscheinlich gesagt hat, hey, geht raus, aber es ist schon abgedrückt. Also da sieht man, wie fest diese Bilder aber auch ich sage immer gestage-managed, mir fällt gerade der deutsche Begriff.
Inszeniert oder gereinigt, ja. Auch.
Aber es zeigt eben, dass man wirklich dieses eine Bild auch bewahren wollte, zumindest in der Fotografie. Und der Edward Curtis, der war ja auch so ein ganz, also dieser Fotograf, der eben 30 Jahre durch Amerika gefahren ist und der American Indian dieses Bilddokument geschaffen hat, 30 Bände. Und da hat er diese Chiefs, diese Native Americans, hat er inszeniert, hat sie gebeten, traditionelle Kleidung zu tragen, keine Uhren zu tragen. Und dieses Werk, also die Wendy Red Star in der Ausstellung, um auf die Ausstellung zurückzukommen, sie widmet sich genau diesen Bildern von Edward Curtis und möchte die eben korrigieren. Und das ist dieses eine Werk, das heißt Let Them Have Their Voice. Und sie schneidet die Bilder aus. Es sind nur noch die Silhouetten zu sehen. Und sie macht aber Ton drauf, der auch Edward Curtis aufgenommen hat. Das sind die Stimmen dieser Chiefs. Weil sie sagt, die Erinnerung oder wie wir uns erinnern, ist immer im Ton transportiert in der indigenen amerikanischen Kultur und nicht durch das Visuelle. Also ganz spannend.
Ich hatte das nochmal rausgesucht mit dem Anthropologen Wilhelm Schmid. Das ist mir bei der Eröffnungsausstellung in Wien beim Wiener Weltmuseum so, ich wusste das nicht, dass einer dieser Gründerväter so ein Theologe offenbar war, ja, Theologe, Priester. Und der hat in Afrika wie das Urmenschenpaar gesucht, tatsächlich gedacht, da würde ich ganz was Unverbildetes, was Archaisches finden, einerseits. Und andererseits begegnen uns ja auch diese Bilder, neulich bei Bacon gelesen, Nova Atlantis, dass so Indigene betrachtet wurden von Aufklärungsphilosophen als irgendwie degeneriert. Das ist ja auch, also verwildert. Also einerseits irgendwie so ganz unberührt ursprüngliche schöne Menschheit. Dieser Wiener, der wollte auch einen Urmonotheismus da irgendwie belegen. Und gleichzeitig aber auch oft Missionaren mitgetragen, eben dieses brutale Bild, also dass das eigentlich degenerierte Kultur ist, also was sie da vorgefunden haben. Wie siehst du da diese Spannung und wie spiegelt sich die in den Archiven?
Ich glaube, es ist so zwischen Paradies und Hölle, zwischen edlen Wilden und Kannibalen, oder? Es ist immer diese Ambivalenz und ich denke, das hat ja gar nichts mit diesen Orten zu tun. Das hat nur mit uns und unseren eigenen Vorstellungen und Problemen zu tun, oder? Und in unserer eigenen Wahrnehmung. Und was da spannend ist, ist, dass es diese Vorstellungen nicht nur in der Art und Weise, wie Menschen abgebildet wurden, sich zeigen, sondern wie man diese Bilder damals gelesen hat und interpretiert hat. Und da gibt es eben Bildunterschriften, die sagen, eine Vertreterin des Volks. Und da spricht man diesen Personen total diese Individualität ab, oder? Und dann andererseits gibt es aber in Alben dann auch Aufzeichnungen, zum Beispiel der Missionarin Anna Rhein-Wurmann, wo man dann eben die Namen, die so eine persönliche Beziehung auch hatte. Also diese Spannung, die ist dann eher in der Rezeption auch der Bilder, kann man die auch festmachen. Ja.
Eben in diesen Schriftkulturen hat man dann das Individuum, den Künstler wertgeschätzt und in den Kulturen ohne Schrift eher wie so, ja, Naturvölker sagt das ja eigentlich schon, fast wie so Naturgeschichte betrachtet. Lass uns jetzt zu dem kommen, Kunst als Eingriff. Du hast das ja schon angetönt. Und was ich halt nochmal so speziell finde bei deiner Ausstellung, muss sagen, ich habe so, kann mich jetzt nicht erinnern, das so klar schon mal gesehen zu haben, dass das jetzt wirklich Künstler sind aus der Mehrheitswelt. Schau, ich habe von dir schon gelernt.
Schön.
Aus der Mehrheitswelt, also ja, aus Lateinamerika, aus Afrika, hilf mir, wo noch her?
Australien, Samoa, Vietnam, USA und Diaspora natürlich.
Ja.
Und Diaspora.
Das ist das Spezielle, also die blicken jetzt auf dieses Erbe, sozusagen, auf dieses Erbe. Das scheint mir so das Spezielle der Ausstellung. Aber hilf mir nochmal, ist das überall schon gelaufen? Ich habe es nicht mitgekriegt. Also mir schien das nochmal sehr, sehr speziell und ja.
Das ist tatsächlich schon ein Alleinstellungsmerkmal dieser Ausstellung, dass man sagen kann, das ist das erste Mal, dass eine Ausstellung dieses Phänomen in der zeitgenössischen Kunst aufspürt. Und dazu eine Ausstellung macht und diese KünstlerInnen zusammenbringt. Die wussten ja, viele wussten gar nicht voneinander. Es ist ein globales Phänomen der Mehrheitswelt, dass KünstlerInnen zurück zu den Archiven gehen und sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen. Das ist so. Und das hat sicher auch was zu tun, dass eben Fotografien verfügbarer sind, oder? Digital. Es hat auch damit zu tun, dass dir Fotografie, dieses wunderbare Medium, einen Zugang gibt zu einem Ort, von einem Ort und einem Zeit, die es ja so nicht mehr gibt, oder? Also die Künstler, die können dadurch eben in die Vergangenheit eintauchen. Und es ist wirklich die erste große Ausstellung, die es dazu gibt. Das ist und zeigt, dass es ein globales Phänomen ist.
Wie bist du da vorgegangen, um die aufzuspüren?
Also das ging sicher von der ersten Idee bis zur jetzigen Eröffnung, das ging 3 Jahre. Und eine große Rolle hat die Nacht gespielt und die schlaflosen Nächte kurz nach der Geburt meines letzten Kindes vor 3 Jahren. Da bin ich wirklich, also das sage ich, auf Instagram gegangen, in dieser Erschöpfung, habe gedacht, ich muss jetzt irgendwie entfliehen in mein Paradies. Und habe dann vom Algorithmus vorgeschlagen, hat solche Kunstwerke gesehen und habe ich gedacht, Moment mal, das sind ja dieselben Bilder, die ich auch bearbeite in meiner Arbeit als Kuratorin, oder? Und darum, diese Ausstellung kann wahrscheinlich nur eine Fotohistorikerin würde die so machen, weil die Bezüge sonst ja gar nicht so ersichtlich sind. Aber ich habe sofort die Originalbilder eigentlich gesehen, die diese KünstlerInnen bearbeiten, vor mir. Und dann habe ich halt weiter recherchiert, endlos, umhergereist, habe mit dieser Person gesprochen, die hat wieder was vorgeschlagen und dann ist das so. Und dann habe ich in die Literatur, habe ich Bücher und dann hat sich das irgendwie zu einer monströsen Liste ist das angewachsen von etwa 50 KünstlerInnen. Und dann ist ja immer so, das kennst du ja wahrscheinlich von der DIS, dann hat man das tolle Material und das ist so. Jetzt muss ich das in einen Narrativ bringen. Jetzt muss ich daraus eine Erzählung machen, eine Ausstellung machen. Und dann gab es das war dann die eigentliche Arbeit, nämlich daraus, diese Positionen zu filtern, die, wie ich meine, die vielschichtigsten Erzählungen bieten. Also die vielschichtigsten Erzählungen zur Vergangenheit und auch eine die spannendste das spannendste Ausloten dieses Mediums der Fotografie oder eben dieses Transformieren, dass eben aus der Fotografie plötzlich Werke aus Zucker entstehen oder dass, also die Gesten, die wurden unwahrscheinlich wichtig. Also genau diese KünstlerInnen, die eben angefangen haben, die Bilder zu zerhacken, darauf zu schießen, zu nähen und so weiter, das waren dann am Schluss die stärksten Bilder. Und interessanterweise waren das immer KünstlerInnen, die einen ganz persönlichen Bezug hatten in ihrer Biografie. Also sei es der Großvater von Dan Boyd, der eben in Knechtherrschaft aus Vanuatu nach Australien gebracht wurde, um dort in verknechteten Verhältnissen auf dieser Zuckerrohrplantage zu arbeiten. Sei es Thuli Mekonto, die in einem Refugee Camp geboren wurde, deren Eltern Freiheitskämpfer waren, die keine Bilder aus ihrer Vergangenheit hat und so weiter. Also sie sind wirklich, und das sind krasse Geschichten, krasse Biografien. Und was bedeutet es denn, wenn man diese Geschichte der Versklavung nicht aus vom weißen Ende her, sondern vom anderen Ende her, vom versklavten Ende her, wenn man davon betroffen ist, was bedeutet denn das, wenn man nicht mehr seine Abstammung zurückverfolgen kann und so weiter? Also diese Brüche in der Biografie, die es eben notwendig machen, hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen, das war dann schon das, was eigentlich die stärksten, auch poetischsten Werke hervorgebracht hat. Ja.
Da sind wir dann in dem Feld dieser transgenerationalen Trauma-Bewältigung sehr deutlich.
Ja, und, ganz, ganz klar.
Und, also mir ist es so gegangen, als ich da so reinging in die Ausstellung, das erste ist mal das Gefühl, nein, so, das ist ja kein Paradies, also ich habe mir jetzt kein Paradies erwartet, aber es kommt natürlich schon gleich sehr heftig. Und dann gibt's aber hinten den Raum, wo ich so gespürt habe, da ist jetzt was Geistiges. Also da ist was, eine Geisterbeschwörung im Sinne, also sagen wir so, da ist jetzt was aufgerufen und es wird, ja, ist es gar nicht leicht, Worte dafür zu finden jetzt. Aber da passiert was Spirituelles, sage ich mal, in so einer Weise von Aufarbeitung und irgendwie versuchen mit diesen schon lange toten Menschen, deren Bilder aber in diese Archive geraten sind, irgendwie wie so etwas, die da wieder rauszuholen, aber um auch bei sich was in Ordnung zu bringen. Empfindest du das auch so oder ist das Freiheit des Betrachters eben?
Also nein, ich empfinde das genau gleich. Es gibt Werke, wo eine unglaubliche Kraft da ist und es geht ja auch nicht darum, diese Geschichten schön zu reden, weil die, oder anders gesagt, jetzt, ich wusste ja immer, die theoretischen Konzepte, die haben wir alle, wie wir mit diesen kolonialen Bildern umgehen und so weiter. Das wissen wir alles im Kopf und ich habe tausende von Bildern und so weiter gesehen in meiner Arbeit. Das Fühlen, was denn das bedeutete alles, das haben mich diese Werke gelehrt, die irgendwie diesen Schmerz nochmals anders hervorbringen und man damit irgendwie sitzen kann und das aushält und es irgendwie auf einem einwirkt. Also diese unglaubliche Kraft, vielleicht sprichst du auf Sascha Huber an, die eben mit dieser Heftklammerpistole auf diese nackten, versklavten Menschen schießt.
Und die ist ja auch aus der Schweiz, oder? Kanntest du die schon länger oder ist das jetzt auch eine Entdeckung?
Also die Sascha Huber ist eine relativ bekannte Künstlerin, die schon lange dazu arbeitet. Aber auch hier, ich meine, die Betroffenheit ist, ihre Mutter ist aus Haiti. Also die Geschichte ist bei ihr auch da, oder? Und genau, das war eigentlich die Urentdeckung, also oder der Urmoment im British Journal of Photography, das Portrait Issue vor etwa 2 Jahren, war ihr Werk auf dem Cover. Und das hat mich wie ein Blitz durchfahren, weil ich genau eben gedacht habe, wow, das ist ja eben diese Idee, sich um diese alten Bilder zu kümmern und daraus diese zeitgenössischen Kunstwerke zu machen, die toll sind und aber trotzdem eben diese Geschichte noch da ist und greifbar ist.
Und eigentlich sowas wie so eine schöne Kleidung oder zugleich eine Rüstung mit diesen Klammern, das sind ja eigentlich Büroklammern, oder, die sie da so reintackert, diesen Bildern sozusagen, die sie bekleidet.
Und diese Geste, oder? Eigentlich reproduziert sie ja den Schmerz. Sie schießt auf diese Bilder. Also sie schießt auf die Bilder, um quasi diese Bilder auch zu zerstören. Und gleichzeitig fügt sie den abgebildeten Personen symbolisch wieder Schmerz zu. Und gleichzeitig zieht sie ihnen dieses scheinende Gewand an, das eben diese Personen vor unseren Blicken schützt, weil die sind nackt eigentlich. Und gleichzeitig diese Kleidung hat ja auch wieder eine Bedeutung. Es ist nämlich die Kleidung dreier schwarzer amerikanischer FreiheitskämpferInnen. Also das ist der Frederick Douglass, die Harriet Tubman und die Sojourner Truth, die ja ganz wichtig waren in der Befreiung in dieser Zeit. Also eben das meine ich mit dieser Vielschichtigkeit oder auch diese Ernsthaftigkeit, wie sich die KünstlerInnen der Vergangenheit widmen und Forschung machen. Und das ist auch so was Schönes in dieser Art. Wir sind da alle zusammen drin. Also wir Fotohistoriker, ich als Kuratorin einer solchen Sammlung. Ich muss meine Arbeit machen und die Künstlerinnen machen ihre Arbeit. Und es gibt so viele Parallelen. Wenn ich Fotografien online stelle, wenn sie zum Beispiel Personen in einer entwürdigenden Art darstellen, dann blurre ich die Bilder. Und das, oder? Dann mache ich die unkenntlich, bevor ich sie online stelle, aus unserer Sammlung. Und das gibt es ja so Parallelen in den Gesten. Also wir alle kümmern uns um diese Bilder. Und das fand ich auch, das ist ein schöner Gedanke eigentlich. Weil es ist ja oft so, dass Museen, das muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht diese schwierige Arbeit den KünstlerInnen gibt und selber einfach sagt, ja, ich mache dazu nichts. Aber wir müssen uns eben auch darum kümmern, wie wir mit diesen Bildern umgehen.
Mhm. Die Art, wie in dem Museum jetzt umgegangen wird, ist für mich nochmal ganz was Spezielles. Also es wäre natürlich interessant, wie das jetzt Menschen mit dem kulturellen Hintergrund betrachten, den die Künstler haben. Aber für mich kann ich sagen, was da passiert, übersteigt das, was normalerweise so eine Museumsausstellung leistet. Weil, wie wir schon angesprochen haben, da irgendwie wie so auch eine spirituelle, geistige Dimension nochmal und diese Trauma-Aufarbeitungsdimension dazu kommt und natürlich auch die Schulddimension für den westlichen Betrachter, also das spielt da natürlich auch hinein. Also keine individuelle Schuld natürlich, aber eine schuldhafte Geschichte.
Übrigens, wenn ihr meinen Podcast Himmel und Erdung abonnieren möchtet, könnt ihr das bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst tun, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen. Und bleibt bis zum Schluss dran, wo es immer drei Himmel und Erdung Einsichten aus dem Gespräch gibt.
Was jetzt in der Ausstellung kein explizites Thema ist, soweit ich gesehen habe, ist eine Auseinandersetzung speziell mit Fotografien aus so einem missionarischen Zusammenhang. Oder habe ich da was übersehen? Und wenn nicht, kannst du da trotzdem was dazu sagen, wie dir das erstens in diesen Originalarchiven begegnet und ob du da auch siehst, dass sich KünstlerInnen verstärkt auch dafür interessieren, dass irgendwie zu betrachten und zu thematisieren.
Ja, also die Tuli Mekonjo, die hat zum Beispiel diese Künstlerin aus Namibia, die hat die zwei lebensgroßen Puppen gemacht aus den Fotografien. Die ist dran an finnischen Missionaren in Namibia, also Fotografien finnischer Missionare in Namibia, weil natürlich die Missionare ja einen sehr großen Bildbestand auch hervorgebracht haben. Oder die sind ganz wichtig eigentlich diese Zeit zum Dokumentieren. Und die einzige, ich habe das dann mir überlegt, ich glaube, oder die einzige Fotografie, die wirklich in der Ausstellung ist, die von einer Missionarin, also meines Wissens, gemacht wurde, ist dieses wunderbare Porträt von Lydia von Anna Rein-Wurmann. Also, und die Anna Rein-Wurmann, die war ja Ich weiß nicht, ob du sie kennst, auf dem Basler, also diese Basler Mission, die Mission 21, die hat ein wunderbares Bildarchiv.
Ja, die haben das
Und die anderen,
öffentlich gemacht. Das ist
ja,
auch
das ist
online
öffentlich, kannst du
zugänglich.
nachschauen, ja. Und die andere Rhein-Woman, die hat Porträts gemacht vom Königshof von Bamum in Kamerun. Und die hat eine ganz eigene Bildsprache gehabt. Also das ist wirklich ganz, da sieht man auch diese Nähe und Verbundenheit mit den Personen. Und dann muss man sagen, gibt es natürlich dieser ganze Bildkorpus, dieser davor, danach, also unzivilisiert, zivilisiert, oder dieser ganze Bildapparat, der da geschaffen wurde, um eben die Menschen zuerst, und das lief ja meistens über die Kleidung, also um zuerst die Menschen unbekleidet zu zeigen und dann in einer Art Splitscreen dann die bekleideten Menschen meistens noch am Beten oder so zu zeigen oder mit Bildung und so weiter. Also das ist so ganz ein wichtiges Bildthema, dieses davor, danach, um eben auch den eigenen Erfolg der Civilizing Mission zu zeigen. Eben, ich habe das nicht als Nein, das ist jetzt, aber die Themen, die kommen ja aus den zeitgenössischen Kunstwerken eigentlich. Und um Religion oder um die Visionierung ging es jetzt nicht so sehr. Aber dazu, ich meine, das ist riesig, das Thema, oder? Also Visionsfotografie, da könnten wir 3 Stunden darüber sprechen. Das ist ganz, oder da, aber auch da, oder? Also, was ist jetzt die Missionsfotografie? Eben, es gibt diese Davor-Danach-Bilder, aber es gibt ganz viele Bilder, die eben eigentlich von einheimischen Fotografen gemacht wurden für die Missionen. Und das dann eher mit den Bildunterschriften eigentlich dieser missionarische Blick darüber gelegt wurde. Also da waren oft auch Studiofotografien. Also die Basler Mission ist auch so ein Beispiel, die hat die tollsten, frühesten Bilddokumente oder Fotografien von schwarzen Studiofotografen. Aus Ghana zum Beispiel.
Wenn auch die Missionierung jetzt nicht so explizit ein Thema ist, und es ist mir öfter aufgefallen, dass das, es scheint gar nicht leicht anzufassen zu sein, dieses Thema. Ich glaube aber, da kommt noch was, also weil es spiegelt sich doch sehr stark in den Archiven. Ist aber durch diese Namensgebung Paradies, schwingt ja zumindest so was mit. Aus dem religiösen biblischen Kontext. Und ich möchte gerne den Blick jetzt zum Abschluss in diesen hinteren Teil der Ausstellung lenken, wo ich sehr stark auch das Gefühl hatte von Himmel. Also das ist der Teil, wo dann auch so fantastische Arbeiten sind. Ich weiß nicht, ob afrofuturistisch das zum Teil richtig framed. Also wo KünstlerInnen wie diese Figuren, diese abgebildeten Menschen, die ja überwiegend auch anonym sind, wir wissen nicht, wer da abgebildet ist, irgendwie die rauslösen und wie neue Geschichten verwickeln und in eine Art Himmel überführen, hatte ich fast das Gefühl. Kannst du bitte noch was dazu sagen zu diesem Teil von Fast ein Paradies?
Ja, sehr gerne. Und wie du richtig sagst, ich glaube, dieser Teil kommt sicher dem Paradies auch oder unseren Paradiesvorstellungen am nächsten, in dem Sinne, in dem es eben aus den schwierigen Geschichten eben doch eine Art fantastische Welt auch imaginiert, diese Werke, wie es eben nicht nur wie es hätte sein sollen, sondern wie es auch werden könnte. Also unserem Blick oder unser Miteinander im Endeffekt oder unser globales Miteinander. Und also diese Spekulation oder also was du gesagt hast, dieser Himmel, also dieses, ich habe es jetzt genannt, in der Fotofantastik, dass eben Konzepte, die wir bekommen haben, aus der Wissenschaft, wie zum Beispiel das Konzept der kritischen Fabulation von Saida Hartmann, eben jetzt KünstlerInnen, aber auch WissenschaftlerInnen eigentlich erlaubt, freier umzugehen, mit der Geschichte und sich eben die Lücken vorzustellen. Und dass da dann eben auch so eine Art vielleicht heile Welt oder Heilung auch entstehen kann. Das Beispiel von Andrea Chung, wo ja diese Mythe von Drexica diese furchtbare Geschichte, die darunter liegt, oder der versklavten Frauen, die über Bord sprangen.
Sprangen oder die waren schwanger. Und kannst du da noch was dazu sagen? Mir war das nicht bekannt, diese Geschichte.
Also es ist auch, du hast Stichwort Afrofuturismus, das ist eine Geschichte aus dem Black Futurism, dass eben auf dieser Überfahrt, also auf dem dieser Überfahrt, die Middle Passage zwischen Afrika und Amerika, die schwangeren Frauen zum Teil über Bord sprangen, weil sie den Kindern die Versklavung ersparen wollten, oder über Bord gestoßen wurden, weil sie als Arbeitskräfte ja nicht wertvoll waren, weil sie schwanger waren. Und die Mythe geht jetzt so, also das ist eine Geschichte, die hat sich in den letzten 20 Jahren so diese Erzählung verfestigt, dass eben die Kinder dieser Frauen, die Nachkommen, am Boden des Atlantiks ein blühendes Unterwasserreich geschaffen haben, die bis heute in Einheit mit der Natur, also da haben wir das Paradies, die in paradiesischen Zuständen am Boden des Atlantiks leben. Und da geht es ja auch um Empowerment oder um darum, aus dieser furchtbaren Geschichte der Versklavung eben doch Hoffnungsmomente, Momente der Stärke zu ziehen, vielleicht für die Zukunft, um eben Geschichte anders zu framen, dass doch daraus noch etwas geworden ist, wo man noch ein Wirkungsfeld hatte. Und jetzt hat eben die Andrea Chung für diese Bewohnerinnen von Drexica, diesem Unterwasserreich, ein Museum gebaut. Also diese Installation ist ein Museum. Weil sie sagt, die BewohnerInnen von Drexica, die wissen ja nicht, wie wir aussehen. Und wenn sie wir sagt, meint sie die schwarzen AmerikanerInnen, die es eben nicht ins Paradies geschafft haben, sondern die heute noch in dieser Hölle eigentlich ausharren müssen. Genau. Und dann hat sie ja diese wunderbaren Cyanotypien mit dieser Spiegelung, wo eben diese blauen Porträts, die ja nach oben und nach unten zeigen, um eben auch diese Verbundenheit zwischen Unterwasser und Erde, zwischen Himmel und Hölle, wenn wir es so nehmen, so schön zeigt, dass wir alle verbunden sind. Ja.
Und der Hintergrund historisch ist dieser transatlantische Sklavenhandel, der Dreieckshandel, wo ja durchaus die Schweiz, wo auch Zürich, wo heute dieses Museum Riedberg da drauf schaut, aber wo Zürich ökonomisch ja auch verwickelt war.
Ja klar, also das genau, also wir haben natürlich am anderen Ende, also genau auch am Ort, wo wir sind, oder? Und die Gebäude, die Architektur und die Geschichte unserer Häuser ist natürlich alles verbunden mit der Ausbeutung der Welt, mit dem Sklavenhandel, mit der Geschichte der Sklaverei. Das ist so, ja.
Liebe Nanina Guia, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Interview, für diese Ausstellung, die eine herzliche Empfehlung, sie anzuschauen. Wie lange läuft sie noch?
Bis zum 6. September. Also doch noch eine Weile.
Und das nächste wird sein, eine Ausstellung von dir als Fotokuratorin mit diesem Schwerpunkt Archive aus der Kolonialzeit zu den Studiofotografien. In Afrika, wo die Menschen praktisch wie, also sich selber sozusagen, wo man die Selbstbilder sehen kann und nicht den Blick von außen.
Also das ist ja vielleicht als Klammer, also Fotografie ist ja das neueste Sammelgebiet des Museums. Das ist 2018, wurde da eine eigene Abteilung geschaffen, mit einer eigenen Kuratorinnenstelle. Und ich versuche jetzt die Sammlung eigentlich ganz stark dahin zu treiben, dass wir eben der Schwerpunkt Studiofotografie aus der Mehrheitswelt haben, weil das so eine große Chance für uns als Kunstmuseum ist, als Kunstmuseum für die globale Welt, eigentlich die Fotografie als Kunstform zu betrachten, die eigene Studiofotografie, weil wir ja dieses Moment haben, dass nach der Einführung der Fotografie 1839 hat sich das ja zeitgleich über den Globus ausgebreitet. Das war ja nicht nachgelagert. Das wurde überall grad aufgenommen. Also wir haben ab 1850, 60 haben wir die ersten einheimischen Studios in Westafrika. Und dass es da die Chance gibt, eben zu sehen, was da die eigenen, es war nicht einfach eine Nachahmung des Westens, sondern es sind ganz eigenständige Bilder. natürlich verbunden mit dieser, globalen Technik, die ja überall dieselbe waren. Aber es gibt eben doch diese Eigenheiten. Und das ist ja ein großer Schwerpunkt, den habe ich ja schon für Westafrika ausgestellt. Und das nächste wird dann Ostafrika sein, wo das ebenfalls dann mal gezeigt wird, auch hier mit besonderem Blick nach Indien. Das Ostafrika und Indien ist sehr stark auch verbunden, auch mit Einflüssen von Bildkulturen und so weiter. Es geht wirklich halt darum, die polyzentrische Geschichte der Fotografie zu zeigen und das aufzubrechen, diese Auffassung, dass wir das Zentrum sind und darum eben auch diese Mehrheitswelt. Darum ist mir dieser Begriff auch so wichtig, weil er eben...
Statt Global South, was sich ja so ein bisschen als eigentlich... fühlte man sich da sicherer, wenn man sagt, nicht dritte Welt, das war es ja früher, aber ja.
Und das ist halt wieder nur geografisch und schlicht nicht die Diasporen mit ein, schlicht nicht die indigenen Gemeinschaften in den USA mit ein und so weiter. Und darum finde ich, das ist ein Begriff, der kommt von einem Menschenrechtsaktivisten und Journalisten aus Bangladesch. Der hat das eingeführt und ja, genau. Also sind interessante Zeiten in einem Museum wie das Ripert zu sein, weil eben diese Fragen, oder, so wichtig sind, wie wir auch mit diesen Beständen umgehen, wo so viel historischer Ballast dran hängt. Da ist vielleicht versuchen, es geht ja immer weiter, es wird nicht nach, aber es ist fast ein Paradies, es ist ein Versuch, mal diese Vielstimmigkeit reinzuholen, es geht weiter.
Ja. Danke vielmals.
Ja, sehr gerne.
Nun zu den drei Himmel- und Erdung-Einsichten. Erstens habe ich gelernt, Mehrheitswelt zu sagen, zur Welt außerhalb des Westens, und dieser Begriff scheint mir viel passender zu sein als dieser merkwürdig vage Begriff Global South. Zweitens habe ich gelernt, dass in den ehemals kolonisierten Gebieten KünstlerInnen von sich aus sich den Ahnenfotos und aber auch diesen anonymen Fotografien zuwenden in einer Weise von Care, Fürsorge, Erlösung auch aus diesen merkwürdigen Archiven. Und drittens hat sich einmal mehr bestätigt, dass Fotografien Träger sein können von etwas Spirituellem und Geistigen. Wenn wir in unsere eigenen Fotoalben, in die Fotoalben unserer Familien schauen, werden wir das ja auch bestätigt finden, dass Ahnenporträts nicht einfach irgendwelche Fotografien sind, sondern wir innerliche Bezüge dazu haben können. RefLab.